Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Longevity, gesund altern.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Möglichst lange leben und trotzdem kerngesund bleiben. Ist das tatsächlich möglich? Glaubt man den Gurus der Gesundheitsszene, kann man spielend 100 Jahre oder sogar älter werden. Longevity heißt das Modewort, zu Deutsch Langlebigkeit. Durch die Transfusion von Blutplasma jüngerer Menschen und durch allerlei moderne Wirkstoffe lassen sich dem Altern ein Schnippchen schlagen. So heißt es. Ob das tatsächlich stimmt, darüber spreche ich heute mit dem Alternsforscher Björn Schumacher von der Universität Köln. Er ist dort Direktor des Instituts für Genomstabilität in Alterung und Erkrankung. Herzlich willkommen, Herr Schumacher. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Ja, gesund 100 Jahre und älter werden, davon träumen die Menschen, glaube ich, schon sehr lange. Also zumindest ist mir bei diesem Thema sofort das Bild von Lukas Cranach in den Kopf gekommen aus dem 16. Jahrhundert, der Jungenbrunnen. Da steigen auf der einen Seite gebrechliche Menschen in den Brunnen ein und rechts dann wieder raus und kommen taufrisch und jung dann eben aus dem Wasser. Wie sehen Sie das? Hätten Sie Lust, 100 oder 120 Jahre alt zu werden, wenn das möglich wäre?
Ja, natürlich. Das Leben ist ja durchaus positiv und wir sollten so lange leben wollen, wie wir können, aber natürlich in guter Gesundheit. Das ist das Entscheidende.
Ja, ganz, ganz witzig. Ich hatte aber am Wochenende einen Artikel über Dick van Dyke gelesen. Dick van Dyke wird 100. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. Das ist der Schornsteinfeger aus Mary Poppins, der in den 60er Jahren durch den Film berühmt wurde. Der ist genau 100 geworden. Und er sagt, das zitiere ich mal, 100 Jahre alt zu werden, habe auch nicht so schöne Seiten. Jeder einzelne meiner engsten und lebenslangen Freunde ist von uns gegangen. Und das fühlt sich genauso einsam an, wie es klingt. Das heißt, das setzt ja voraus, dass alle anderen dann auch genauso alt werden, wenn man Freude daran haben will, ne?
Ja, sicherlich. Wir wollen ja gemeinsam zusammen alt werden. Das ist natürlich entscheidend, dass man auch das soziale Umfeld noch hat, dass man Freunde, dass man seine Umgebung, seine Familie hat. Das sind alles Dinge, die sicherlich wichtig sind. Und in der Gesamtheit muss natürlich das Leben immer genießbar und erstrebenswert sein.
Ich habe Sie gerade als Alternsforscher vorgestellt mit dem N. Ich glaube, das N ist wichtig, das ist richtig, oder? Es geht also in Ihrer Forschung nicht um das Altern an sich, sondern um den Prozess des Alterns, ne?
Das ist genau richtig, denn Altern ist ein Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleitet. Wir altern immer fort. Und Altern ist eben nicht nur Altsein, sondern es ist wirklich der lebenslange Prozess. Und deswegen müssen wir unser Leben auch so leben, dass wir möglichst lange auch unser Leben genießen können und möglichst lange gesund dabei bleiben.
Das klingt so nach den üblichen Dingen, ausreichend schlafen, nicht rauchen, wenig Alkohol und diesen Grundregeln auch irgendwo, abgesehen von dem Trend Longevity, ne?
Ja, sicher. Also wir haben viel in unserer Hand. Das ist ja das Entscheidende. Und vieles können wir heute schon tun. Aber es steht noch viel vor uns. Viel müssen wir noch erreichen, damit wir wirklich gesund altern können. Und diese Krankheitsspanne am Ende des Lebens, die momentan über 10 Jahre unseres letzten Lebensabschnitts einnehmen, die müssen wir komprimieren. Das ist absolut entscheidend. Und dabei geht es nicht nur um uns selber, die wir natürlich gesund bleiben wollen, aber es geht auch um die ganze Gesellschaft. Denn mit dem demografischen Wandel müssen wir unbedingt umschwenken, damit wir auch eine gesund alternde Gesellschaft bleiben.
Ja, das heißt, wenn wir immer älter werden, aber auch immer gebrechlicher, jeder, der krank wird, ist dann noch ein Kostenfaktor für die Gemeinschaft. So, das klingt so ein bisschen zwischen den Zahlen durch. Aber eine andere Frage, Sie sagten gerade so die letzten 10 Jahre. An welche 10 Jahre denkt man dann tatsächlich? Wo wird es denn heute tatsächlich, sage ich mal, schwierig, wo man so langsam seine Gesundheit verliert?
Genau, also die rote Zone, die ist eben in der ganzen Gruppe der über 65-Jährigen eigentlich, wo über die Hälfte in der Alternsklasse an 2 oder mehr chronischen Krankheiten leidet.
Ab 65 tatsächlich schon.
Naja, das kommt auch drauf an. Also wir sind ja immer auch alle etwas unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind auch mit 80 noch gut dabei und in voller Gesundheit. Und es gibt andere, bei denen geht es schon in den 60er Jahren wirklich bergab mit schweren Krankheiten. Und diese Individualität des Alterns, die persönliche, der persönliche Altersverlauf, der kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das ist eben ganz entscheidend. Wir haben eine durchschnittliche Lebenserwartung um die 80, aber das ist ja nur der Durchschnitt. Und da gibt es Menschen, die auch in hohem Alter noch sehr gesund und sehr fidel sind. Und es gibt andere, bei denen geht es eben schon sehr viel früher los. Und diese Unterscheidung, die ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich das biologische Alter, was ganz anders ist als das chronologische Alter.
Und Sie sind ja Direktor des Instituts für Genomstabilität. Da kommt diese ganze Genetik schon so ein bisschen mit im Namen. Wenn Sie sagen, also individuell, unterschiedlich, ich denke, da spielt die Genetik eine große Rolle. Aber bevor wir richtig einsteigen, eine Frage noch. Also auch beim Altern und langen Leben, da fallen mir dann oft so diese, weiß nicht, ob Stereotype sind, aber die Bilder von japanischen Damen ein. Man hört auch von japanischen Damen, die besonders alt werden, 115, 116 oder so, glaube ich, die Maxima. Hat das auch schon was mit Genetik zu tun? Sind wir da schon im Thema oder noch nicht ganz?
Also zum Teil. Es gibt einen genetischen Einfluss, der aber verhältnismäßig gering ist. Der liegt so ungefähr bei einem Drittel. Zu zwei Dritteln sind es wirklich Lebensumstände. Zu zwei Dritteln sind es Dinge, Umweltbedingungen, Epigenetik, Dinge, die vielleicht auch schon sehr früh in unserer Kindheit passiert sind, aber die uns auf so ein Pfad setzen. Und diese Dinge, von denen, die so zwei Drittel dessen ausmachen, wie alt wir werden, wie gesund wir dabei bleiben, da können wir eben sehr, sehr viel machen. Da liegt viel in unserer Hand. Also das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei.
Hm. Nochmal zu Japan zurück. Warum werden die denn so alt? Ist das tatsächlich dieses zwei Drittel vor allem?
Ja, denn das war ja nicht immer so in Japan. Also da hat es sich ja auch erst in den letzten 50, 60 Jahren dahin entwickelt, dass die Menschen eben so besonders alt werden, also auch noch älter als in anderen Gebieten der Erde. Und an der Genetik hat sich da ja nichts verändert. Es haben sich ja nur die Lebensumstände verändert. Und da ist es natürlich eine Kombination von gesunder Ernährung, gesundem Lebensstil. Natürlich spielt auch eine große Rolle, dass wir heute weniger von Infektionskrankheiten betroffen sind. Also Impfstoffe sind natürlich ganz, ganz wichtig. Also alle diese Dinge, die eigentlich veränderbar sind, die spielen da eine ganz entscheidende Rolle.
Und eine Frage, die gerade eben für mich aufpoppte, war interessant. Also, dass Sie sagen, Dinge, die möglicherweise auch früh in der Kindheit passieren. Was kann denn das sein? Das klingt ja fast gruselig, wenn man denkt, es werden vielleicht schon ganz früh Weichen gestellt, ob man älter wird oder nicht. Was könnte das denn sein?
Ja, zum Beispiel, wenn man sich über Fettleibigkeit Gedanken macht, da kann der Effekt der Eltern eben auch eine große Rolle spielen. Vermutlich sogar schon Effekte, die während der Schwangerschaft passieren, die dann ein gewisses Risiko mit sich bringen, dass man im eigenen Leben dann auch zu Fettleibigkeit neigt, dass man schon eine gewisse Vorbelastung hat, was Typ 2 Diabetes angeht und solche Dinge. Also da gibt es Dinge, die schon da ansetzen, aber das auch sehr wichtig ist, das sind immer Risiken, die relativ sind. Das heißt, es ist nicht ein absolutes Muss, dass man diese Vorbelastung auch in Krankheit umsetzt, sondern man kann da eben auch noch intervenieren, man kann dagegen steuern. Aber deswegen ist es so wichtig, auch zu wissen, habe ich jetzt ein hohes Risiko und muss ich da vielleicht besonders viel tun dagegen, um das Risiko so zu senken, bei mir individuell, dass ich eben nicht die Krankheit entwickle, für die ich ein unter Umständen hohes Risiko habe.
Ja, und Sie sagen also, ungeborenes Kind im Mutterleib, das ist dann schon eine adipöse Mama, die dann das Kind austrägt und dann hat man schon diese Prädisposition mitbekriegt sozusagen, ne? Habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, sowas kann es geben. Also man hat das in der Tat im Tierversuch nachgestellt, dieser Effekt, wo man bei Muttertieren, bei Mäusen zum Beispiel gesehen hat, dass eine Hochfettdiät, eine sehr, sehr fettreiche Diät, dann eben zu diesen Risiken metabolischer Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten bei den Nachkommen eines solchen Muttertiers sehen. Und es ist vermutlich, dass sowas bei Menschen auch passieren kann. Und deswegen ist da sicherlich darauf zu achten, dass man da mit gesunder Ernährung wirklich interveniert.
Das heißt, genau dieses Einfluss nehmen auf die Gesundheit mit dem Blick dann auf längeres Leben, das bringt uns dann zum Thema jetzt Longevity tatsächlich, weil einiges geschrieben und gestreamt wird zu dem Thema und man eigentlich so ein bisschen die Übersicht verliert, was ist denn jetzt gut und was nicht. Ich brauche vom Weizen trennen. Und da wird ja doch ziemlich viel versprochen. Also auch das, was ich eben angedeutet habe, Bluttransfusion von jüngeren Menschen. Da können wir jetzt wahrscheinlich nicht gleich alles aufzählen und schon durchdiskutieren. Und ich wollte ja auch gerne nochmal zu Ihrer eigentlichen Arbeit kommen, der Genetik, bei dem Thema. Aber so ganz kurz, wo stehen wir denn jetzt gerade, was dieses Longevity, was diesen Trend angeht?
Also, wo wir stehen, ist zum einen natürlich, die Lebenserwartung hat sich verlängert.
Ja.
Aber diese Krankheitsspanne, da müssen wir ran. Und jetzt gibt es Interventionen in der Tat, die Lebensdauer verlängern und die auch die Gesundheitsspanne verlängern. Also deren Teil des Lebens, den wir gesund sind.
Ja.
Und die älteste Intervention, die kennen wir sogar schon seit fast 100 Jahren, ist die sogenannte kalorische Restriktion. Das heißt, da wird der Kaloriengehalt der Ernährung vermindert. Und damals hat man das erste Mal bei Ratten beobachtet, dass das eben die Lebensdauer verlängert. Das hat man mittlerweile bei allen Tierarten, bei denen man es je getestet hat, genauso nachstellen können. Und es gibt auch Studien bei Menschen, bei denen selbst eine geringe Verminderung der Kalorien, also nichts Dramatisches, sondern geringe, relativ geringe Verminderung, positive Effekte erzielen können. Das heißt, das wissen wir schon.
Ja.
Wir wissen auch, dass bei Menschen Sport immer dazu gehört. Wir müssen uns bewegen. Wir brauchen einen aktiven Lebensstil. Sport ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Gesundheit. Aber auch hier, Ernährung und Sport, wissen wir heute, ist sehr effizient, muss aber langfristig in unseren Lebensalltag aufgenommen werden. Das sind nicht Effekte, dass ich hier und da mal eine Diät mache, dass ich irgendwie nach Weihnachten mich beim Fitness anmelde und dann nie wieder hingehe.
Ja.
Also es müssen wirklich Dinge sein, die langfristig funktionieren. Das ist, was wir heute machen können. Und dann gibt es natürlich medikamentöse Interventionen. Denn es gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass Nahrungsumstellung, Lebensumstellung, dass das für viele, viele Menschen sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen brauchen wir auch medikamentöse Behandlungen. Es gibt, wie wir schon eingangs erwähnt haben, auch Menschen, die schon ein hohes Risiko haben. Das heißt, für die ist das gar nicht so einfach, Gewicht zu verlieren, Blutdruck zu senken. Und deswegen gibt es die Medikamente. Viele gibt es dafür schon. Also zum Senken des Blutdrucks, zur Kontrolle des Gewichtes, zur Behandlung von Typ 2 Diabetes. Und da gibt es eben mittlerweile Medikamente, die gegen verschiedene Erkrankungen des Alterns schützen. Das ist auch schon heute möglich. Und es geht natürlich weiter, dass aus der Forschung wirklich an den Mechanismen des Alterns angesetzt werden kann, um dann wirklich sehr, sehr effektive Behandlungen zu haben, die uns davor schützen, im Alter krank zu werden.
Ich glaube, die Mechanismen des Alterns, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um tatsächlich jetzt nochmal in das einzutauchen, was Sie tun. Sie schauen sich vor allem die Genetik an, so ganz allgemein würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn da los? Warum lohnt sich der Blick da rein?
Also wir sind ja das Produkt unserer Gene. Also die Gene tragen wir in uns. Wir haben die DNA, mit der wir geboren sind, die Erbinformation, die auch immer weiter und weiter gegeben wurde im modernen Homo sapiens seit über 200.000 Jahren. Und dieses Genom ist ganz entscheidend dafür, wie wir uns als Mensch entwickeln, wie unsere Zellen funktionieren, wie unsere Organe funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert. All das hat seinen Ursprung in der Erbinformation. Und die Erhaltung dieser Erbinformation ist unglaublich wichtig, denn sie wird ständig beschädigt. Das ist einfach eine grundsätzliche Eigenschaft der Chemie dieser DNA-Bausteine, dass sie beschädigt werden. Und deswegen ist es absolut essentiell, dass unsere Erbinformation ständig repariert wird.
Das ist normal. Das passiert jeden Tag, jede Stunde, jede Minute im Stoffwechsel, dass da irgendwie die DNA so angeknackt wird an der einen oder anderen Stelle, ne?
Ganz genau. Unser ganz normaler Stoffwechsel beschädigt schon unsere DNA. Mhm. Es gibt natürlich auch äußere Faktoren, also wie das UV-Licht der Sonne zum Beispiel, das die Hautalterung ganz stark vorantreibt, oder der Zigarettenrauch, der in der Lunge vor allem den Alterungsprozess beschleunigen kann, weil DNA beschädigt wird. Aber auch unser ganz normaler Stoffwechsel. Bis zu Hunderttausenden dieser Beschädigung passieren jeden Tag in jeder einzelnen unserer Zelle. Also es ist ein unvorstellbar großes Problem in unserer DNA, das immer wieder repariert werden muss. Jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens.
Und zwar in großer Menge, überall im Körper. Ja, und dann, gut, es muss repariert werden und das scheint ja dann in der Regel eine Fälle, wenn man gesund ist, der Fall zu sein, ne?
Genau, genau. Und es gibt auch Menschen, die sind geboren mit seltenen Erbkrankheiten, wo einige dieser Reparatursysteme nicht funktionieren. Und einige dieser Patienten, die altern dann in Zeitraffer. Schon in der Kindheit zeigen sie vorzeitiges Altern, die vergreisen schon im ersten Lebensjahrzehnt, haben dann Erkrankungen wie der Abbau des Nervensystems, wie Arterienverkalkung, ganz typische altersbedingte Krankheiten, ja, die sie schon entwickeln vor dem Teenageralter. Ganz dramatisch.
Wie alt werden die Menschen ungefähr?
Also das Syndrom, was wir zum Beispiel untersuchen, das ist so 12 Jahre. Es gibt da sehr, sehr weite Spannbreite. Aber es zeigt uns wirklich die Auswirkungen von DNA-Schäden. Also die Reparatursysteme, die wir haben als Menschen, sind absolut essentiell dafür, dass wir überhaupt so alt werden. Aber sie sind eben nicht dafür gemacht, dass wir immer unendlich lange leben, weil das hat für uns in unserer Evolutionsgeschichte gar keine Rolle gespielt. Es mussten nur Gene durch die Keimzellen, Spermien und Eizellen immer weitergegeben werden durch die Generation. Aber unser Körper ist ja nur dafür gemacht, ein paar Jahrzehnte durchzuhalten. Dafür sind unsere Reparatursysteme sehr, sehr gut.
Hier zum Reproduzieren reicht es eigentlich, wenn wir so 35, 40 werden. Dann sind die Kinder groß und dann reicht es eigentlich. Dann ist die nächste Generation voll funktionsfähig da. Ne?
Genau. Und so ist unsere Genetik als Mensch wirklich ausgelegt. Denn es kam ja immer nur darauf an, Gene weiterzugeben, die nächste Generation dazu zu befähigen, dass sie wieder dann auch selbst sich fortpflanzen kann. Und danach ist unser Körper überhaupt nicht mehr notwendig. Ja, also dann danach können wir altern, krank werden, sterben. Es spielt keine Rolle, weil die Gene ja weitergegeben sind.
Ja, und jetzt werden wir älter und dadurch haben wir den Salat, ne? Ist genetisch.
Genau, wir sind einfach nicht dafür ausgelegt, so alt zu werden, wie wir es heute werden.
Ja, ich hatte sie unterbrochen, genau diese Mechanismen, also dieses permanente Reparieren, also 100.000-fach. Ja, und dann schauen sie sich das an. Sie sagten auch, sie schauen sich dann eben auch die Krankheiten an, wo das Reparieren nicht funktioniert. Was lernen Sie denn daraus fürs Altern?
Ja, wir lernen ganz viel aus diesen Erbkrankheiten, wo eben Reparatur nicht funktioniert, weil dann können wir wirklich daraus ableiten, wozu DNA-Reparatur notwendig ist, was die Auswirkungen sind von DNA-Schäden und was für eine grundsätzliche Bedeutung sie haben für den menschlichen Alterungsprozess. Und wir sehen eben da, dass der Alterungsprozess im Prinzip in fast jedem Organ, in jedem Gewebe beschleunigt ist. Und deswegen wissen wir um diese Bedeutung bestimmter DNA-Reparatursysteme. Und unser Ziel ist natürlich dabei, die DNA-Reparatur bei diesen Patienten zum Beispiel wiederherzustellen und bei uns so zu verbessern, dass sie eben für viel länger reicht, als sie vorgesehen ist für diese traditionelle Lebensdauer des Menschen. 3-4 Jahrzehnte mehr war ja früher nicht drin. Und aber wir brauchen jetzt eben eine bessere Reparatur und genau daran arbeiten wir.
Ja. Haben Sie ein Beispiel für so eine Stelle im Körper, wo die Reparatur in einem bestimmten Alter nicht mehr so gut läuft und was man dann auch dagegen machen kann?
Genau, also wir sehen eigentlich, dass vor allen Dingen es in unseren Körperzellen überall die Reparatur nicht richtig funktioniert. Und es ist dann ganz besonders zum Beispiel für unser Nervensystem. Wir haben ja Nervenzellen, mit denen sind wir geboren. Die sind in unserer frühen Entwicklung entstanden. Und ihr gesamtes Leben müssen sie durchhalten. Wenn sie absterben, sterben sie ab und können nicht ersetzt werden. Das ist genau das Problem der Neurodegeneration, die dann zu Demenz zum Beispiel führt, im Alter. Und so eine Nervenzelle muss aber eigentlich nur gewisse Teile des Genoms reparieren, nämlich nur die Teile, in denen Gene abgelesen werden. Denn Gene funktionieren ja so, indem sie abgelesen werden, indem die Erbinformation abgelesen wird, damit es dann zum Bau von entsprechenden Eiweißstoffen kommen kann. Und hier ist ein ganz bestimmter Reparaturmechanismus, der mit diesem Geneablesen gekoppelt ist. Und wenn der nicht funktioniert, dann kommt es eben zu sehr, sehr frühen Alterungen in den Patienten, die wirklich diese Gesamtheit des Alterungsprozesses inklusive dem Abbau des Nervensystems zeigen. Und hier sind wir natürlich dann interessiert, diese Reparatur Muskulatur zu verbessern. Auch die Antwort der Zellen auf diese Art der Schäden, die dann das Ablesen von Genen stören, zu verbessern. Und um diese Prozesse zu verstehen, brauchen wir eben auch einfachere Systeme als der Mensch, als Biologen. Und da kommt unsere Forschung eben in unserem Fadenwurmsystem eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung zu.
Genau, Sie arbeiten vor allem am Fadenwurm, ein kleiner, unscheinbarer, durchsichtiger Wurm, dabei in der Genetik sehr interessant ist, weil man an dem gut das Altern erforschen kann. Ne? Und er wird nicht so alt wie ein Mensch. Das heißt, um etwas zu erforschen, muss man nicht so lange auf Ergebnisse warten. Ne?
Genau, der Fadenwurm, das ist so wirklich das Arbeitstier der Alternsforschung, weil der lebt so ungefähr 3 Wochen als Adulter im Labor. Ja. Das heißt, da kann man schnell feststellen, ob eine bestimmte genetische Veränderung oder eine bestimmte Behandlung die Lebensdauer verlängern und auch die Gesundheitsspanne verlängern. Denn auch der Wurm wird krank im Alter. Der ist auch nicht dafür gemacht, so lange zu leben wie in der geschützten Umwelt.
Eher 2,5 Wochen statt 3, so ungefähr.
Ja, eher sogar 2-3 Tage. Ja, also in der Wildnis lebt der bei Weitem nicht so lange. Innerhalb von wenigen Tagen kann der 300 Nachkommen produzieren und danach ist er wirklich nicht mehr notwendig, weil es so viele Nachkommen gibt, die können die Gene gut weitertragen. Ja. Also genau das gleiche Problem. Und hier kann man aber im Tier, das ja auch dann ein Nervensystem hat, das hat einen Darm, das hat verschiedene Organe und aber im ganz, ganz einfachen, der hat noch nicht mal 1000 Körperzellen, dieser Wurm. Und in diesem ganz einfachen System können wir jetzt Dinge untersuchen, die auch für uns im menschlichen Alter relevant sind. Also zum Beispiel diese DNA-Reparatursysteme, die für das Altern so wichtig sind. Genau die gleichen hat der Fadenwurm auch. Und die können wir eben da untersuchen und da wirklich feststellen, wie bedeutsam sind sie für bestimmte Zelltypen, für bestimmte Gewebearten. Und das dann eben informiert uns dann wieder darüber, wie das denn alles bei Menschen funktioniert.
Ja, es klingt schon irre, ne? Dass so ein einfacher Organismus wie der Wurm dann doch ja dieselben Gene oder dieselben Stoffwechselwege, wie auch immer, hat wie wir oder eng verwandt eben. Der ist ja evolutionär schon eine Ecke weg. Können wir da noch ein Stück tiefer rein, was genau sich bei dem Wurm zum Beispiel anschauen, was man dann übertragen kann auf den Menschen? Also wo altert der Wurm und warum und wie kann man das auf den Menschen übertragen?
Der Wurm hat sehr, sehr viele, sehr, sehr ähnliche Alternserscheinungen wie wir Menschen. Also zum Beispiel die Nervenzellen degenerieren und die degenerieren in Prozessen, die sehr ähnlich sind zu der Hirnalterung beim Menschen. Und auch die Muskeln erschlaffen. Muskelabbau ein ganz wichtiger Faktor im menschlichen Alter. Aha. Und diese Muskelschwächen, die zeigt auch der Fadenwurm. Wir haben uns beim Fadenwurm eben auch die Frage gestellt, die essentielle Frage, wie kann man denn Reparatur besser machen?
Ja.
Und da haben wir uns den Ansatz gewählt, dass ja erst einmal es einen großen Unterschied gibt zwischen der DNA, die immer wieder weitervererbt wird. Das ist ja die DNA in den Keimzellen, bei Menschen, Spermien und Eizellen. Aha. Aus denen kommen wir ja, aus denen sind wir von unseren Eltern geboren. Und so ist ja unsere Erbinformation über Hunderttausende von Jahren weitergegeben worden. Beim Wurm sind es inzwischen 100 Millionen Jahre. Und das heißt, hier ist die Erbinformation ja immer sehr genau repariert worden. Das heißt, Keimzellen haben eine bessere Reparatur als die Körperzellen, die ja beim Wurm nur wirklich wenige Wochen, in der Natur sogar noch weniger durchhalten müssen, bei Menschen 3-4 Jahrzehnte. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, warum reparieren denn die Körperzellen so viel schlechter als die Keimzellen? Wird da denn irgendwas abgestellt? Und da haben wir gefunden, die viele der DNA-Reparatursysteme, die so gut funktionieren in den Keimzellen, werden abgestellt in den Körperzellen. Und da haben wir den entscheidenden Schalter gefunden, der diese Reparatursysteme abschaltet in den Körperzellen. Aha. Das ist der sogenannte Dream-Komplex. Das ist ein Proteinkomplex, der sich auf die DNA raufsetzt und dann das Ablesen von Genen vermindert, die notwendig sind für den Bau dieser Reparaturproteine. Und den können wir jetzt hemmen. Und mit der Hemmung können wir dann diese Limitation der DNA-Reparatur aufheben und Körperzellen können jetzt so reparieren wie die Keimzellen. Und dadurch haben wir das erste Mal einen Mechanismus gefunden, mit dem wir eben die Reparatur der Körperzellen verbessern können.
Das ist schon verrückt, nicht? Dass der Körper sozusagen die Reparatur bremst. Ja, das klingt so nach, für mich nach Ökonomie, Effizienz, Energie sparen, oder weiß man, warum das so ist? Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, nicht? Wenn der Körper doch eigentlich repariert werden muss permanent. Hm?
Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, warum das so vermindert wird, aber es wäre natürlich Verschwendung. Also es wäre Ressourcenverschwendung, jetzt Körperzellen so gut zu reparieren, wie es gar nicht notwendig ist.
Also weil es nach 3 Wochen neue Hautzellen oder was auch immer gibt, ne?
Ja, eben, genau. Also es ist gar nicht notwendig. Ja? Also für uns Menschen 3-4 Jahrzehnte länger ist das nicht notwendig. Nur die Keimzellen, die brauchen bessere Reparatur. Das heißt, da wird wahrscheinlich das ökonomische Argument durchaus eine Rolle spielen, ja, also keine Ressourcenverschwendung da, wo es nicht notwendig ist. Denn stellen Sie sich mal vor, im Wettlauf der Evolution würde der eine Organismus plötzlich ganz toll den Körper reparieren, der andere aber keinerlei Energie dafür verschwenden, sondern sich einfach mehr fortpflanzen, dann würde der natürlich gewinnen, ja, und ja, so würde man diese Verbesserung der Körperreparatur wieder verlieren. Also da gibt es schon natürlich einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Es könnte auch sein, dass zum Beispiel zu ganz schnellen Wachstum von Geweben es manchmal besser ist, einfach ein paar Fehler zuzulassen, gerade wenn es um Körperzellen geht. Dafür aber einfach schnell ein Gewebe aufzubauen, ohne viel Zeit zu investieren da drin. Jetzt zum Beispiel den Kopiervorgang des Erbguts, der ist ja notwendig für jede Zellteilung, wenn man ein Gewebe herstellen will. Und wenn man den mal aufhalten würde dafür, dass auch noch der letzte Schaden repariert wird, dann wird das wahrscheinlich auch sehr schwierig werden. Also es gibt da vermutlich durchaus evolutionäre Vorteile, nicht so toll zu reparieren im Körper. Aber jetzt sind wir als Menschen ja in einer ganz anderen Situation. Uns geht es ja darum, diese extra Jahre, die wir gewonnen haben, die wir praktisch unserem Genom abgerungen haben, ja, dass wir da eben die Reparatur verbessern müssen, um gesund zu bleiben.
Ja, und ganz kurz nochmal mit dem Bezug zum Altern. Es ist also so, dass dieser Dream-Komplex, der ist normalerweise angeschaltet und verhindert dieses, sage ich mal, super hundertprozentige permanente Reparieren oder drosselt das ein bisschen. Und das ist der Normalzustand. Das hat jetzt ja nichts mit dem Alter zu tun. Wann kommt das Alter da rein?
Genau, es ist ein Normalzustand, dass Körperzellen generell nicht so viel reparieren. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass dieses Einprasseln dieser 100.000 Beschädigungen dann auch dazu führt, dass einige davon nicht repariert werden. Und wenn man das jetzt über Jahrzehnte lang bei Menschen macht, dann hat man natürlich eine Anhäufung von DNA-Schäden, die dann irgendwann dazu führen, dass die Zellen nicht mehr funktionieren können. Sie können sich nicht mehr teilen, Stammzellen können Gewebe nicht mehr herstellen, Gene können nicht mehr richtig abgelesen werden. Und genau all das sieht man dann im Alter. Einfach eine Konsequenz, wenn sie jedes Jahr nicht perfekt reparieren, über die Jahre häuft sich dann eben einiges an.
Dieses Anhäufen, Sie hatten vorhin nochmal von der Degeneration der Nervenzellen gesprochen. Was heißt denn dann eigentlich degenerieren in diesem Kontext? Stoffwechsel, DNA, Anhäufen. Was ist denn dieses alternsmäßige Degenerieren?
Die Folge von diesen DNA-Schäden ist eben, dass Zellen darauf reagieren, in verschiedenen Weisen. Also Zellen zum Beispiel, wenn da DNA-Schäden sind, wie ein Bruch in Chromosomen, dann können sich Zellen zum Beispiel selbst umbringen. Ein Prozess, den man Apoptose nennt.
Ja, der programmierte Zelltod oder so heißt es auch, ne?
Genau, der programmierte Zelltod. Und dann ist die Zelle weg. Also wenn das jetzt eine Stammzelle war zum Beispiel und die stirbt ab, dann gibt es weniger Stammzellen. Es gibt auch Zellen, die dann in die sogenannte zelluläre Seneszenz gehen. Seneszenz, lateinisches Wort einfach für als Altern. Da stellen die Zellen dann ihre Teilungsfähigkeit ein und sitzen einfach nur noch rum. Aber was sie dann auch noch machen dazu, ist, dass sie so Entzündungsbotenstoffe aussenden und damit zu Beschädigungen in den umliegenden Zellen und Geweben führen. Und das heißt, diese Art der Antwort auf DNA-Schäden, die nicht repariert werden, die können natürlich dann dazu führen, dass Gewebe nicht mehr wiederhergestellt werden, dass es immer mehr und mehr zu Entzündungsreaktionen im Körper kommt, die auch wieder beschädigend wirken können. Und dann kommt es auch dazu, dass Gene nicht mehr abgelesen werden, dann können die Zellen gar nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Also es kommt da wirklich zu mehr und mehr molekularem Chaos und zellulärem Chaos in unserem Körper.
Ah ja, daher kommt dann auch diese stille Entzündung im Körper. Da konnte ich mir bisher wenig drunter vorstellen. Aber es ist genau das, ne?
Ja, genau. Und das wird immer mehr und mehr. Und Entzündung sieht man eigentlich im Alter. Das ist fast universell. Und das ist eben dann auch verbunden mit vielen, vielen Krankheiten, die dadurch noch beschleunigt werden. Mhm. Was man wirklich in den letzten Jahren erst wirklich richtig verstanden hat, ist, dass diese Auswirkung von DNA-Schäden so viele verschiedene Prozesse berühren in unserem Körper. Also der Stoffwechsel verändert sich. Die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zellen, die funktionieren nicht mehr richtig, wenn es diese verbleibenden DNA-Schäden gibt. Ja. Und all das sind wirklich, versteht man zunehmend, dass das Auswirkungen sind, Konsequenzen dieser DNA-Schäden. Und das sieht man eben im gesamten Körper, dass Körperstrukturen sich nicht erneuern können, dass sie abgebaut werden, dass sie angegriffen werden. Und da ergeben sich dann auch wieder sehr wichtige Interventionsmöglichkeiten. Also auf welcher Ebene kann man denn intervenieren, um diesem natürlichen Prozess des Alterns entgegenzusteuern?
Ja, genau, das bringt uns ein bisschen jetzt zu diesem Rennen von der Spreu und dem Weizen, ne? Also was kann man aus dieser Erkenntnis gewinnen inzwischen schon, ne?
Genau. Und was sehr interessant ist wirklich, wir hatten ja schon über so die Lifestyle-Interventions gesprochen, die gut sind, weil man sie heute machen kann. Aber es ist natürlich nicht die Lösung, die wir wirklich brauchen angesichts der Größe des Problems. Und derzeit kann man auch schon so Krankheitszustände, chronische Krankheitszustände bekämpfen. Das heißt Fettleibigkeit durch zum Beispiel die neuen Medikamente, wie GLP-1-Agonisten. Da kann man intervenieren. Man kann intervenieren bei Bluthochdruck. Das sollte man unbedingt machen, dass man da entweder eine Lifestyle-Intervention macht oder das auch medikamentös angeht, weil das sind chronische Krankheitszustände, von denen man runter muss. Genauso ist es mit Umweltfaktoren. Also Rauchen ist so der Nummer eins Umweltfaktor, der das Altern beschleunigt, das Krebsrisiko erhöht. Und hier muss man intervenieren. Aber es ist natürlich ganz entscheidend, dass wir auch noch tiefer reingehen in die Mechanismen des Alterns.
Ja.
Und da kommen eben die neuen Sachen her.
Genau, dieses tiefer rein. Haben Sie noch ein Beispiel, wo Sie tiefer reinschauen und vielleicht auch überraschende Erkenntnisse gewonnen haben in einem bestimmten Prozess?
Genau. Also die Auswirkungen von DNA-Schäden auf die Krankheiten des Alterns sind fast universell feststellbar. Ein interessantes Beispiel ist die Abnahme der Nierenfunktion. Warum Nierenfunktion? Weil das ja immer ganz wichtig für unsere Filtration unseres Blutes sind. Aha. Und wir haben ein erhebliches Problem mit chronischen Nierenkrankheiten, die auch oftmals in der Mehrheit der Fälle noch gar nicht diagnostiziert sind. Und da zeigt sich eben, dass DNA-Schäden in den verschiedenen Zellen, die so eine Niere in sich hat, aha, dass die eben diesen Verlust der Nierenfunktion vorantreiben und dazu führen, dass Nierenzellen absterben. Also es gibt da auch einen Zelltypen in den Filtrationseinheiten der Niere, der ist auch nur einmal gebaut in unserer Embryonalentwicklung, muss immer wieder durchhalten und der stirbt ab. Ah ja. Wegen dieser DNA-Schäden.
Ja.
Und dann kommt es eben zu diesen chronischen Nierenerkrankungen. Und das Problem dabei ist, dass das dann wiederum ein erheblicher Risikofaktor für alle möglichen anderen Krankheiten ist.
Weil der Körper nicht mehr richtig entgiftet wird, ne?
Genau, man kann nicht mehr richtig entgiften. Und deswegen unsere Organe, die kommunizieren ja miteinander, die sind ja voneinander abhängig. Und wenn man dann schon so eine Nierendysfunktion hat, dann kommt noch das Nächste dazu, dass man eben ein erheblich erhöhtes Risiko anderer Erkrankungen hat. Und deswegen ist es so wichtig, da auch schon vorher es festzustellen und dann eben präventiv zu intervenieren. Also die Alternsforschung möchte ja wirklich eine Präventionsmedizin etablieren, bei der wir gar nicht mehr krank werden.
Ja, das heißt also, es ist erstmal auch das Diagnostizieren von Dingen, die bisher eben bei der Niere zum Beispiel nicht diagnostiziert werden. Dadurch, dass wir bestimmte Defekte genetisch möglicherweise durch Tests oder Biomarker, wie es dann so schön heißt, in Zukunft nachweisen können, ne? Diagnose.
Genau, das ist ja auch wichtig. Ich muss ja meinen Gesundheitszustand überwachen können. Ich muss ja wissen, was los ist. Ich muss ja wissen, bin ich hier schon auf dem Weg, eine Krankheit zu entwickeln? Muss ich jetzt intervenieren? Muss ich jetzt etwas tun? Und was muss ich tun, was für mich dann langfristig einen positiven Auswirkung hat? Und deswegen ist auch diese Diagnostik ganz, ganz wichtig, die sich gerade so entwickelt. Das heißt, wie kann ich eigentlich feststellen, wie biologisch alt ich bin? Denn chronologisches Alter ist ja gar nicht so entscheidend. Das kann ich am Pass ablesen, da kann ich nichts dran ändern. Aber biologisch ist jeder Mensch ein bisschen anders alt, als er chronologisch ist. Ja, der eine ist sehr viel länger gesund, der andere leidet schon früher an Krankheit. Und diese biologischen Altersmarker, die hat man heute mit diesen biologischen Altersuhren, so nennt man die, eigentlich immer besser im Griff. Und das ist dafür überhaupt auch erst notwendig, weil wenn man jetzt erkennen will, ist eine Intervention wirklich gut für mich und ist sie ausreichend oder ist es vielleicht die falsche, dann muss ich natürlich etwas messen können, was mir sagt, wie wirkt sich das denn auf mein Krankheitsrisiko in 20 Jahren aus? Das ist eben so wichtig und deswegen muss man das auch, diese Biomarker des Alterns, immer mitdenken mit den Interventionen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere.
Das heißt, diese Alternsuhr, das ist tatsächlich dann ein Sammelsurium von Biomarkern, ne? Also die man dann jetzt entdeckt hat oder auch wahrscheinlich noch entdecken wird, ne?
Ja, genau. Es ist im Prinzip Biomarker. Man hatte das zunächst gemacht mit so physiologischen Markern, also Lungenfunktion, Bauchumfang, Cholesterinwerte, alles Mögliche so zusammengenommen, kann man dann eine ganz gute Abschätzung machen vom biologischen Alter, auch schon im mittleren Erwachsenenalter, sieht man dann schon, wo es beim einen hingeht und wo es beim anderen noch die Gesundheit erhalten bleibt. Ja. Und dann ist man dazu gekommen, durch so Pionierarbeiten von Steve Horvath, dass man auch molekulare Marker identifizieren kann. Und zunächst waren das so epigenetische Marker, das sind so Methylgruppen, so kleine chemische Anheftungen an die DNA, an das Erbgut, von denen wir ganz, ganz, ganz viele haben. Und einige davon verändern sich im Alter. Und wenn man jetzt eine große Gruppe von Menschen nimmt zwischen 0 und 100 Jahren und bei all denen dann diese verschiedenen Anheftungen an die DNA, diese Methylierung sich anschaut, dann sieht man eben einige Hunderte, die sich ganz linear mit dem Alter verändern. Und dann kann man eben so eine chronologische Linie ziehen der Veränderung. Und wenn das bei einigen schon vorher sich verändert oder erst später sich verändert im Verhältnis zu ihrem chronologischen Alter, dann kann man daran erkennen, okay, jemand altert biologisch langsamer, ist noch gesünder oder er altert schneller. Und die Vision davon ist, dass man solche Biomarker, solche Alternsuhren benutzen kann, um auch zu sehen, können Interventionen funktionieren. Das ist noch ein sehr stark in der Entwicklung derzeit, aber in Studien funktionieren solche Dinge besser und besser.
Ja, das heißt, wir sind da immer noch so ein bisschen am Anfang, denke ich mal. Sie haben ja so bestimmte Cholesterinwerte und so bestimmte Sachen genannt. So als Mann kennt man den PSA-Wert. Da heißt es immer, der ist nicht so zuverlässig. Aber wenn du das misst und die Kurve ändert sich und plötzlich ist da viel höher, dann ist das vielleicht auch ein Anzeichen. Das heißt, wo ich gerade Kurve sage, ist noch eine ziemliche Lernkurve, was diese Marke angeht, ne? Was die Diagnostik und so weiter kann und was man noch erwarten kann wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist natürlich stark in der Entwicklung. Also die moderne Altersforschung, die ging so in den 1990er Jahren überhaupt erst los. Ja?
Okay, ja, 30 Jahre.
Mit den ersten Entdeckungen im Fadenwurm. Mhm. Und das ist alles noch sehr natürlich in der Entwicklung. Aber wir müssen diese Entwicklung beschleunigen, denn es ist ja so unglaublich wichtig, dass wir wirklich Lösungen finden, wie wir Gesundheit im Alter erhalten können, wie wir Interventionen haben, die uns gar nicht erst krank werden lassen. Im Moment, da haben wir ein Gesundheitssystem, wo die Kranken behandelt werden, damit sie wieder gesund werden. Wir wollen ja, dass die Gesunden gar nicht erst krank werden. Und daher ist es unglaublich wichtig, dass wir hier noch sehr viel mehr Entwicklung reinstecken, um diese Dinge umsetzen zu können, um neue Entdeckungen zu machen, die wirklich der menschlichen Gesundheit helfen.
Ja, ich komme nochmal Spreu und Weizen. Also wenn man ganz normal zum Arzt geht als Kassenpatient, dann muss man ja viele Tests machen und die haben wir selber bezahlen. Dann ist aber auch die Frage, ich rede da mit meinem Arzt auch immer, der sagt, brauchen Sie nicht, Sie sind fit. Also und die Marker, die reichen mir. Also Sie müssen jetzt nicht 1000 Vitamine durchtesten. Herr Schröder, kostet Geld und bringt nichts. Ja, wie kann ich mich dann tatsächlich schützen vor dem ganzen Kasperle-Theater und was ist valide?
Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, denn im Internet wird ja alles Mögliche angeboten, vor allen Dingen Nahrungsergänzungsmittel, die man in der Regel allgemein nicht braucht, wenn man sich ausgewogen ernährt und keinen Mangel hat. Ja, also man kann ja im Blutbild zum Beispiel sehen, hat man einen Mangel an irgendeinem Vitamin zum Beispiel, dann substituiert man, aber normal braucht man das alles nicht. Also Nahrungsergänzungsmittel brauchen Sie nicht, wenn Sie eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise haben. Ja. Wenn Sie sich vegan ernähren, dann müssen Sie natürlich einiges da supplementieren, aber normal, mit dem normalen Lebensstil brauchen Sie die Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nicht. Jetzt ist natürlich der Lebensstil, den brauchen wir alle. Also die Bewegung brauchen wir alle, nicht zu viel Kalorien, eine gesunde, ausgewogene, so zum Beispiel mediterrane Diät. Das sind Dinge, die können wir sowieso machen. Dann können wir schauen, gibt es irgendeinen Krankheitszustand? Habe ich einen Bluthochdruck? Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Übergewicht? Solche Dinge kann man behandeln, entweder mit Lifestyle, wenn das nicht funktioniert, medikamentös. Da genau dann mit dem Hausarzt das Gespräch suchen und führen. Gibt es auch irgendwelche familiären Risiken? Das kann man sich auch anschauen, ja, dass man da vielleicht dann das auch mit dem Hausarzt bespricht, muss man da mit was ganz Besonderem aufpassen. Was aber sehr wichtig ist, ist, die Gesundheit ist sehr unterschiedlich verteilt in unserer Gesellschaft. Es gibt eben Menschen, normalerweise höhere Einkommensklassen, höherer Bildungsgrad, da ist es halt so, dass man da in der Regel auch einen besseren gesundheitliche Vorsorge trifft. Und es zeigt sich aber, dass gerade bei ärmeren Teilen der Gesellschaft es ganz anders aussieht. Viel, viel höhere Krankheitsrisiken es gibt, da der Alterungsprozess wirklich beschleunigt ist, so dass man schon ein Jahrzehnt früher fast schon die Krankheiten entwickelt. Ein ganz wichtiger Faktor ist der Übergewicht. Solche Dinge muss man behandeln.
Ja, es ist immer dieses Gefälle, sehr begüterte Menschen und Menschen mit geringerem Einkommen. Hat das oft was mit dem Wissen um gute Nahrung zu tun oder weiß man das?
Es ist in der Tat, also wenn man sich anschaut mit diesem sozialen Gefälle, der entscheidende Faktor ist wirklich die Adipositas, also die Fettleibigkeit. Das ist der entscheidende, der eine Faktor, der wirklich den höchsten Anteil daran hat, dass Gesundheit so sozial ungleich verteilt ist. Und da hat man ja wirklich Behandlungsmethoden. Das muss sich ja ausgeweitet werden, denn bei dieser Gruppe von Menschen sind diese Lifestyle-Interventions einfach sehr schwierig umsetzbar. Ja, da ist, braucht man auch niemandem die Schuld zu geben. Es ist einfach sehr schwierig. Und da ist es wichtig, dass man da wirklich medikamentöse Behandlung einsetzt, die dann auch bezahlt werden sollten, weil sie eben krankheitspräventiv sind. Und das ist ganz wichtig, da dann auch wirklich zu investieren, damit man schwerere Krankheiten verhindert. Und Medikamente sind da wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Denn es ist ja so, dass Sie normalerweise zum Arzt gehen, wenn Sie krank werden. Und Sie gehen ja nicht zum Arzt, um gesund zu bleiben. Aber genau das muss sich ändern. Wir müssen wirklich Präventionsanlaufstellen haben. Das heißt, wo ich schon als Gesunder wirklich das mitkriege, was ich brauche, um gesund zu bleiben. Und da sind natürlich diese Biomarker-Tests können da eine wichtige Komponente sein. Es ist natürlich auch wichtig, dass man dabei bleibt, dass man langfristig dabei bleibt beim gesunden Lebensstil. Das fängt früh an. Da ist es sicherlich auch notwendig, dass man auch in Schulsport sowas mit eindenkt, dass man mit der Ernährungsweise schon sehr früh anfängt und dass man alle mit eindenkt. Also, dass man nicht erst denkt, Altern, das geht nur Alte was an, sondern es geht wirklich alle Bevölkerungsgruppen was an und für jeden ist was dabei. Aber wir müssen den Paradigmenwechsel machen in der Medizin. Wir müssen an die Gesunden ran, dass die gesund bleiben.
Das ist auch ein bisschen Einstellungssache. Ne? Mein Arzt hat mal zu mir gesagt, Herr Schröder, die zwischen 30 und 60, die sehe ich nicht. Ja, quasi.
Ja, die kommen ja auch gar nicht.
Die kommen gar nicht, genau. Und das ist ja genau das, was Sie sagen. Vorher schon mal die Altersuhr ablesen lassen. Frage, gibt es so abgefahrene oder neue Dinge, Altersuhren, Biomarker-mäßig, die in den nächsten 5 Jahren kommen könnten, die man noch nicht so kennt?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen die Verbesserung ist ganz wichtig. Also die Verbesserung von diesen Altersuhren, im Moment funktionieren die sehr gut beim Vergleich von Gruppen. Also wenn ich eine Gruppe Raucher nehme, Gruppe Nichtraucher, sieht man ganz klar den Unterschied im biologischen Alter. Aber individuell funktionieren die noch nicht so gut, denn sie haben eine gewisse Streuung und da ist das die individuelle Vorhersage ist mittlerweile bislang noch nicht so gut. Das muss sich verbessern, das wird sich auch verbessern, sodass das dann auch jeder tun kann. Und dann auch von den Art der Intervention. Heute hat man zum Beispiel diese Stoffwechselmedikamente, also GLP-1. Mindset-Agonisten spielen derzeit eine große Rolle dabei. Es gibt auch schon die nächsten Generationen von Behandlungen, die mehr so an die Mechanismen des Alterns gehen. Mhm. Also zum Beispiel Medikamente, die diese seneszenten Zellen abtöten, also diese Zellen, die da aufgrund der DNA-Schäden immer so Entzündungsbotenstoffe aussenden, dass man die abräumt. Das ist was, das wird gerade in klinischen Studien getestet, wie gut das funktioniert. Es gibt dann auch neuartige Behandlungen, wo man verhindert, dass diese Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden. Das ist schon die nächste Generation davon, die kommt. Es gibt auch viel Aktivität, und damit man versucht, diese ganzen Entzündungsreaktionen unter Kontrolle zu bekommen. Und dann natürlich in der weiten Zukunft wollen wir natürlich dadurch, dass wir DNA-Reparatur verbessern können, wirklich dann an diese Ursache ran.
Ja, also direkt ans Eingemachte, direkt ins System, da wo es herkommt.
Genau.
Aber eine Rätselschleife habe ich doch noch die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass tatsächlich diese Bluttransfusion, die ist durch die Decke gegangen medial, weil Brian Johnson, amerikanischer Unternehmer, und der hatte so mit einem Teil von PayPal mitgegründet oder so, ist aufgekauft worden. Der hat sich tatsächlich wohl Blut seines Sohnes spritzen lassen. Was ist denn sowas? Also das ist natürlich immer medialer Hype. Und dann gibt es, glaube ich, noch viele andere Dinge, die wir wahrscheinlich gar nicht aufzählen können. Ja, was machen wir damit?
Ja, also das klingt natürlich immer ganz famos und natürlich kann man sich immer viel drunter vorstellen. Diese Bluttransfusion, das kommt so von Tierexperimenten bei der Maus, wo man da Dinge beobachtet hat, dass sowas grundsätzlich funktionieren kann. Das Entscheidende ist allerdings, dass man das besser versteht, was da überhaupt funktioniert. Also welche Stoffe in dem jungen Blut sind denn da wirklich hilfreich, um jetzt zum Beispiel gewisse Reparaturfunktionen im alten Körper wiederherzustellen? Ja. Das ist immer noch nicht so ganz klar. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass so ein N gleich 1, also so ein Brian Johnson, der YouTube-Videos macht, ist zwar schön anzuschauen, aber das heißt natürlich noch nichts, weil es keine Studie ist. Ja, also man hat keine Vergleichsgruppe, man hat keine Kontrolle. Deswegen wissenschaftlich hat das gar keinen Wert, weil man einfach nichts daraus lernt, was jetzt wirklich funktionieren würde. Wir brauchen sicherlich klinische Studien und dazu brauchen wir natürlich ein Verständnis erstmal darüber, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Welche Faktoren kann ich denn sicher zuführen, damit sich zum Beispiel die Gewebsreparatur verbessert, wie man das in der Maus beobachtet hat, im Modell. Aber das ist noch sehr weit weg von der Anwendung derzeit. Aber es ist immer wichtig, Dinge zu verstehen, wie sie funktionieren und dann vernünftige klinische Studien zu machen und nicht hier und da irgendwo ein YouTube-Video zu produzieren und dann im Prinzip unfundierte Behauptungen da aufzustellen.
Ja, und nicht den Hohepriestern der Longevity auf den Leim gehen, sozusagen. Ne?
Genau.
Und ich finde es sehr erstaunlich, dass doch offensichtlich viele Dinge kommen, seien es jetzt diese Marker der Altersuhren und möglicherweise auch eben neue Angriffspunkte, die gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen, wahrscheinlich. Ne?
Absolut. Das ist eine spannende Entwicklung, aber wir müssen Gas geben.
Okay. In diesem Sinne viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Mehr zum Thema Longevity lest ihr in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. In einem anderen Artikel im Februarheft geht es um Tauchroboter. Darin berichte ich davon, wie ferngesteuerte oder ganz autonome Unterwassergefährte die Meeresforschung und die Offshore-Industrie revolutionieren könnten. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um das topaktuelle Thema Neurodivergenz. Im Gespräch erklärt der Psychologe André Zimpel, was es mit der Zunahme an Diagnosen von ADHS und Autismus auf sich hat. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.